glaube, um das Ganze, was wir davor haben, zu untersuchen, sind die Unschärfen. Und ja, wichtig. Vielleicht sogar wichtiger als das, was man genau beschreiben kann.
Dem Tetralemma, einer aus der indischen Logik stammenden Denkfigur, liegt eine andere Herangehensweise zugrunde als der aristotelischen Logik mit ihrem Prinzip der Zweiwertigkeit und dem ausgeschlossenen Dritten. Es beruht auf vier Sätzen, nach denen eine Aussage erstens nur wahr, zweitens nur falsch, drittens sowohl wahr als auch falsch, sowie viertens weder wahr noch falsch sein kann. Ab der dritten Position, wo über die Dichotomie des Dilemmas hinaus weitere Positionen im Tetralemma denkbar werden, finden wir uns in einem Denken im Und wieder.
Imagine that you travel to a place that you have never been. Imagine that you take no photograph, that you make no audible recording, that you make no written notes, that you tell no one of your experience. Imagine that you save this memory in your mind for yourself. Perhaps you even forget it for a while. What remains of this space? What remains of who you were? What remains of this relationship which you had? About this place, where you were. memory more clear. These relationships somehow are more about transformation, or maybe metamorphosis, than they are about representation. Because even if the history of recording and transmission and storage technology has always been about the chase after reality, the representation of the perfect reality, of high fidelity, in fact, what we store and transmit and record are relationships between ourselves and places and people and things. And these are transformed at every moment.
To do that with analog technology, so an old
old carbon microphone or a tiny, cheap dictaphone that has a small speaker which compresses most frequencies. The failure of machines is also expressive, and this lack of precision is expressive. These photographs are also taken with a bad camera through tinted windows while moving quickly through the landscape of Northern Iceland. And in this, I'm very interested in what is left when things are compressed, when only small threads remain, when only certain frequencies are carried forward. When the memory selectively chooses those, or when the device does. And so in concert with the technology, I look for this ambiguity, a kind of sonic astigmatism, you might say.
The fact mechanical waves traveling through atmosphere and vibrating surfaces. The interaction of circuits and voice and intention and hope.
There's also a politics to the low fidelity, which has to do with something that is common, technology that is common, things that are cheap, things that are easily available to many people. It's not the idea that I will remake reality or that I will bring it. It's the idea that reality is being transformed in all these small ways constantly by anyone, by everyone. It's not the future perfect. It's the future conditional.
Diese Gedankenskizze entstammt aus der Beschäftigung mit Fragen nach den Verbindungen von Wissenschaft, Kunst und Gender. Hatten, beziehungsweise was hatten sie einst miteinander zu tun? Und was passiert, wenn Kunst und Wissenschaft heute zusammenarbeiten? Wenn wir uns über die vorgegebenen Grenzen hinwegsetzen? Wenn wir Wissensordnungen in Frage stellen? Denkräume in Bewegung versetzen, dem Und Bedeutung beimessen?
Die allermeisten Signale, die wir jetzt technologisch übertragen hören, sei es jetzt am Radio, Fernsehen, Telefon, auch die Stimme, die Sie jetzt von mir verstärkt hören, alle diese Signale sind durch einen Transformationsprozess gegangen. Würde ich jetzt ohne Mikrofon zu Ihnen sprechen, ist es ein reiner analog-digital Prozess. Digital in dem Sinn, weil das Ohr auch eine Art zumindest von analog zu Digitalwandler ist. Aber was Sie noch über die Lautsprecher von mir hören, geht durch ein digitales Mischpult. Das heißt, auch dieses Signal, was Sie jetzt von mir hören, ist schon transformiert worden. Und wenn Sie dann noch einmal die Aufzeichnung von dem hören, das im Radio vielleicht hören, dann ist es mehrfach durch diesen Prozess gegangen. Das Signal wird immer wieder gewandelt von einem Bereich in den anderen, von dem Bereich des Analogen ins Digitale, dann wieder vielleicht ins Analoge, wieder digital und so weiter. Und diese zwei Bereiche sind an und für sich inkompatibel. Diese zwei Bereiche gehören zwei ganz verschiedenen Welten an. Und bei diesem Übergang, bei dieser Schnittstelle, wie man sagt, bei diesen Schnitten passieren ganz prinzipiell Unschärfen. Eine analoge Bewegung kann man nicht durch Zahlen ausdrücken. Eine analoge Bewegung ist so fein, dass man wirklich unendlich lange Zahlen bräuchte, um diese Bewegung genau zu beschreiben. Aber um sie zu digitalisieren, müssen wir das in Zahlen umwandeln. Und um das jetzt ein bisschen einmal hörbar zu machen, also was da passiert, habe ich jetzt einen ganz, ganz einfachen, simplen Digital-zu-Analog-Wandler hier zusammengesteckt. Und Sie sehen schon, es kommen hier 8 Kabel raus. Sie können schon sagen, das ist ein 8-Bit-Konverter. Ganz einfach, weil hier die 8-Bit rauskommen. In dieser Platine kommt das Analogsignal von diesem Gerät hinein. Das klingt so. Wird hier umgewandelt in Digitalsignal und kommt dann in dieser 8-Bit-Tiefe, diese 8 Stufen, kommt es dann heraus und klingt dann so. Sie hören schon einmal, dass zu dem Grundton Töne dazugekommen sind, die eigentlich im Grundton nicht vorhanden sind. So, hier haben wir eben, wie gesagt, einen einfachen Sinuston. Recht schön finde ich, dass man einen zweiten dazu gibt. Sie kennen das, der ist leicht verstimmt. Wir haben jetzt sogenannte Schwebungen. Sie kommen hier viel stärker raus, wirklich wie ein Rhythmus. Also was hier so schön smooth vor sich geht, kommt hier wirklich wie ein Hämmern fast raus. Ich mache jetzt noch ein bisschen mehr Obertöne. Was ich jetzt auch noch recht schön finde, ist, machen wir noch einen scharfen Klang. Und hier hören wir, wie ein Akkord entsteht. Hier haben wir zwei Klang. Ah, das ist schon wieder weg. Aber Sie haben es vorher gehört, fast eine. Also es entstehen hier wirklich, hier hört man wirklich diese Spiegelungen, diese virtuellen Klänge, die noch dazukommen. Sie können das auch sehr gut hören, wenn ich jetzt in diesem Wandler hineinspreche. Meine Stimme ist sehr verzerrt, aber ich hoffe, Sie können mich weiterhin verstehen. Wenn ich jetzt verstückelt über diese Schnittstellen zu Ihnen spreche, die prinzipielle Unvereinbarkeit von analog und digital kann man auch so definieren. Zwischen gut zwei Bereiche gehören zwei verschiedenen Welten an. Thank you.
In der Physik stellen wir uns was vor, wir möchten was beschreiben und das machen wir möglichst exakt mit Hilfe der Mathematik. Also die Mathematik ist sozusagen das Exakte und das Scharfe. Die Unschärfen entstehen dann in der Interpretation der Mathematik, wenn ich meinen mathematischen Operationen etwas, eine Tätigkeit in unserer Welt oder einer Operation im Labor zuordnen will. Da entstehen dann die Unschärfen. Aber es entsteht auch eine Unschärfe, wenn ich versuche, physikalisch, also jetzt bei dir im analogen Bereich, wenn ich vom Digitalen ins Analoge gehe, entsteht auch eine Unschärfe, wenn ich versuche, immer genauer und genauer hinzuschauen oder wenn ich versuche, einen Begriff genauer zu fassen. Und ich erinnere mich da an den John Bell, das ist einer der Väter der Quanteninformation, der hat zum Beispiel gesagt, auf Englisch jetzt, the velocity of an electron is unproblematic only when not thought about it. Ja? Das heißt, wenn ich das jetzt so in ein Beispiel, in ein alltägliches Beispiel übersetze, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn fahre und bin zu schnell, dann kann die Polizei meine Geschwindigkeit genau feststellen. Ja, das ist scharf. Das ist total unproblematisch, weil der liest es ab, bekommt einen bestimmten Wert raus. Problematisch wird es erst dann, abgesehen davon, wenn ich dann bezahlen muss, aber es wird auch problematisch, wenn ich über die Geschwindigkeit nachdenke. Und zwar nicht die Geschwindigkeit des Autos. Was ist das Auto? Das Auto besteht aus Teilen, aus Atomen. Atome bestehen aus Elektronen. So, was misst jetzt der? Misst der die Geschwindigkeit der Elektronen? Wenn ich mich jetzt auf die Elektronen konzentriere, dann muss ich die quantenmechanisch mit einer Wellenfunktion beschreiben. Dadurch wird aber der Ort und auch die Geschwindigkeit der Elektronen, man sagt fuzzy, das heißt total unscharf. Ja? Ich weiß nicht mehr recht, wo das Elektron eigentlich ist. Wie kann ich dann da von der Geschwindigkeit sprechen? Oder wenn ich sogar noch tiefer gehe in der Quantenfeldtheorie, kann ich gar nicht mehr sagen, wenn ich hier ein Elektron habe und benachbart, sehe ich es wieder, ob es dasselbe ist. Ich sehe ganz einfach ein Objekt mit definierten Eigenschaften. Aber das muss nicht mehr dasselbe sein. Ja. In der Quantenfeldtheorie ist der Raum erfüllt, man sagt, mit einem Vakuum. Ja, das Vakuum. Im Raum gibt es sogenannte Felder. Und diese Felder, ja, können an jedem Ort ein Elektron und sein Antiteilchen erzeugen. Und wenn jetzt ein Elektron daherkommt und auf das Antielektron, auf das Positron trifft, vernichtet es sich. Ja, ist dieses Elektron weg, aber das andere hat genau die Eigenschaften. Also es ist ein anderes Teilchen mit diesen Eigenschaften. Also da ist eine sehr große Unschärfe, sogar im Begriff des Teilchens.
Dann gibt es ja noch Teilchen, da gibt es ja manchmal so Paare von Teilchen, die dann dasselbe
ja, das machen. Ist ja, da spielst du, ja, da spielst du jetzt auf die Verschränkung an.
Ja.
Ja. Und zwar ist es so, die Verschränkung, das auch, was der John Bell eben analysiert hat, ist das Folgende, man kann eine Quelle so präparieren, dass aus ihr zwei, sage ich jetzt, zwei Photonen, also zwei Lichtstrahlen herauskommen. Und die Teilchen des Lichts nennt man ja Photonen und die haben eine bestimmte Eigenschaft, und zwar sind sie polarisiert, entweder vertikal polarisiert oder horizontal. Ja? Und wenn die auseinanderfliegen, und ich habe eine Messstation links und eine rechts, die können beliebig weit auseinander sein, üblicherweise nennt man die Alice und Bob, dann passiert Folgendes. Die Alice misst die Polarisation in irgendeinem bestimmten Winkel. Dann weiß der Bob immer, wie die Alice gemessen hat. Auch wenn sie so weit auseinander waren, dass mit Lichtgeschwindigkeit keine Informationsübertragung möglich war. Also keine klassische Informationsübertragung. Und darum nennt man das auch Quanteninformation. Ja? Und diese Teilchen nennt man nach dem österreichischen Physiker Schrödinger. Der hat dieses Problem schon 1935 gesehen und hat es Verschränkung genannt, auf Englisch Entanglement. Mhm. Und die, genau diesen Effekt verwendet man so ab der 90er Jahre, um Information zu übertragen auf nicht klassischem Weg, und das ist die Quanteninformation, berühmte Experimente mit der Quantenteleportation, die auch hier in Wien gemacht wurden.
Du hast uns diese tolle Grafik mitgebracht, also diese Animation, also so ein Tetraeder.
Ja.
Was sehen wir hier?
Was sehen wir hier? Da sehen wir Quantenzustände, die für die Quanteninformation wichtig sind, also für die Quantenteleportation. Die bilden geometrisch einen Tetraeder. Das finde ich mal schon recht lustig. Ja? Also alle Quantenzustände sind da drinnen, da drinnen. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, das ist der Raum der Freiheitsgrade von diesen zwei Photonen, die zu Alice und Bob kommen. Und zwar Freiheitsgrade in der Polarisation. Und das ist ein dreidimensionaler Raum, geometrisch ein Tetraeder. So. In der Mitte hier, ich fange mit der Mitte hier an. In der Mitte hier sehen Sie, wir sagen, den maximal gemischten Zustand. Oder, wie die Andrea schon erwähnt hat, da drinnen ist der White Noise oder der White Light. Ja. Dieser Zustand ist maximal gemischt und die Zustände sind so angeordnet, wenn Sie von der Mitte zum Beispiel entlang dieser Linie nach außen gehen, werden die Zustände immer reiner. Das heißt, in der Mitte ist der Zustand maximal unscharf. Da steckt alles drinnen, was nur möglich ist. Und wenn Sie da weiter rausgehen, wird die Sache immer schärfer, 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 bis sie auf einem total scharfen Zustand, einem wohldefinierten Zustand landen. Und das hier sind die vier möglichen Zustände, das Psi, die Psi-Zustände, Psi-Minus plus, Phi-Minus Phi plus, das sind die vier Teilzustände. Das sind die vier möglichen verschränkten Zustände von zwei Teilchen mit Polarisation senkrecht und horizontal.
Wissenschaft und Kunst stellten ja historisch betrachtet nicht, wie es sich uns gegenwärtig immer noch zeigt, getrennte Entitäten dar. Bis ins 18. Jahrhundert wurden die Begriffe vielmehr synonym verwendet. Analog zur Trennung von Wissenschaft und Kunst fand jedoch auch die Dissoziation weiterer Begriffe statt. Natur und Kultur, Körper und Geist. Die Bewegung der Bipolarisierung war umfassend. Sie installierte die Vorstellung von Trennung und Widerspruch auf allen möglichen Ebenen, von Rationalität und Irrationalität, von weiblich und männlich, von innen und außen. In diesem Prozess erfuhren die Begriffe zudem eine spezifische Hierarchisierung und Naturalisierung. Konnotationsketten wie Geist, männlich, Kultur wurden als höherstehend, als Körper, weiblich, Natur bewertet. Ein neues Weltbild entstand. Der Wandel der Wissensordnung und der Wandel der symbolischen Geschlechterordnung gingen Hand in Hand. Denken wir den sozialen Raum als Machtgefüge von gesellschaftlichen Feldern, so sind in den unterschiedlichen, hochkomplexen Machtfeldern jeweils spezifische Wissensordnungen wirksam. Diese konstituieren und perpetuieren sich nicht allein in den Inhalten, sondern auch darin, wie und wodurch unser Denken seinen Ausdruck findet. Doch keine dieser Ebenen ist abgehoben davon, was und wie über Geschlechter gedacht wird. Durch Worte generiertes Wissen steht demnach bislang weit über allen anderen Formen des Wissens. Andere Formen als rational vernunftmäßige, wie zum Beispiel die Intuition, wurden in den Wissensbegriff gar nicht aufgenommen. Dieter Wuttke spricht hier vom Trennzwang, einer Trennmentalität, vom Trennen müssen. Um trennen zu können, braucht es Eindeutigkeit. In dynamischen Prozessen jedoch fehlt diese Eindeutigkeit. Sie sind immer auch mit Instabilität verbunden, genauso wie Epochenschwellen, so die Kulturtheoretiker Mikhail Bakhtin oder auch Peter Seele. Und damit alle Formen von Übergängen weisen diese Merkmale auf.
Hey, how are you?
Oh, I'm fine. How are you? How is the station? Your Sarah?
Hey Steve.
Hey, how are you?
Oh, I'm fine. How are you? How is the space been?
Pretty good.
Your Clara?
Oh, that's glad. That's great to hear.
A lot of carrots here.
Mine has been tasting very good too.
15.
15?
In der Spätmoderne verlagert sich der Fokus zusehends auf die Unschärfe. Dies zieht eine Reihe von Veränderungen nach sich. Die Beziehung zum Betrachteten wird eine andere. Unschärfe fordert Zeit, um überhaupt etwas zu sehen. Unschärfe verlangt einen Blick, der schweigt und nicht fixiert. Einen Blick, der Assoziationen hervorbringt. Authentizität liegt jetzt nicht mehr in der Korrespondenz mit einem Objekt, sondern entsteht in den Konnotationen und Fantasien der Blickenden. Sie produzieren das Bild nicht, das sonst nur eines bliebe, dem die Schärfe fehlt. Mit anderen Worten, Unschärfe verändert die Produktion von Wissen. So oft ich durch eine Brille sehe, so Goethe in Wilhelm Meisters Wanderjahre, bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir selbst nicht. Ich sehe mehr, als ich sehen sollte. Die schärfer gesehene Welt harmoniert nicht mit meinem Innern. Worauf ist unser Fokus gerichtet? Auf die 5 Finger unserer Hand? Oder die 4 Räume zwischen unseren Fingern, wie Gregory Bateson einen anderen Zugang zur Welt auszuprobieren anregte.
Enjoy.
Unschärfe in Bewegung, der Taumel, Dizziness, ruft Unsicherheit und Konfusion hervor. Und doch suchen Menschen nach diesem Status, der als Zustand des In-Betweens beschrieben werden kann. Unschärfe also verweist auf das Ende der Eindeutigkeit. Unschärfen nicht nur als Nomen, sondern auch als Verb. Unschärfen als Praxis eines neuen Denkens im Und.